SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christine Hartauer und mit dem Autor und Buchhändler Linus Giese. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Linus, viele Menschen kennen dich als Buchblogger, als Buchhändler und als Autor, vor allem durch deine Autobiografie über dein Leben als Transmann. Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, heißt dein Buch, darüber werden wir auch noch sprechen. Und du hast dieses Jahr auch eine Anthologie herausgegeben über Brüste. Und zu dem Thema ist mir eingefallen, dass du auf Instagram vor ein paar Jahren ein Foto gepostet hast. Da sieht man dich im Freibad. Damals hattest du noch pinke Haare.
Das hätte ich jetzt auch gerne wieder.
Und du bist quasi im Schwimmbeckenrand und stützt dich auf. Und du bist oben ohne, mit nacktem Oberkörper. Was hat dir dieses Foto bedeutet?
Das hat mir damals total viel bedeutet, weil es tatsächlich mein erster Freibadbesuch oben ohne quasi gewesen ist. Also der erste Freibadbesuch nach meiner Mastektomie. Ich muss immer so ein bisschen zurückrechnen, weil es schon so lange her ist. Aber es war, glaube ich, dann im Sommer 2021, also vor 3 Jahren. Und ich weiß, dass ich damals mit einer Arbeitskollegin ins Freibad gegangen bin und gedacht habe, ich werde eigentlich gar nicht ins Wasser gehen, ich werde nur Pommes essen. Und dann habe ich mich aber doch getraut und das war so ein tolles, befreiendes Gefühl, quasi so wirklich nur in Badehose ins Wasser zu gehen und so ins Wasser einzutauchen. Und dann haben wir das eben mit diesem Foto festgehalten. Und ich gucke es mir heutzutage immer noch gerne an, weil es halt wirklich so dieses allererste Mal für mich einfängt.
Genau, Mastektomie bedeutet, dass
genau.
du dir...
Ja, oder, genau, also kann ich gerne erklären. Ja. Mastektomie bedeutet die Entfernung der Brüste oder des Brustgewebes. Und das habe ich im Januar 2021 machen lassen. Und Mastektomie kennt man vor allen Dingen so aus dem Themenbereich Brustkrebs. Es gibt aber auch Menschen, die quasi eine gewünschte Mastektomie machen. Das sind dann vor allen Dingen Transmänner oder nicht-binäre Menschen, die ja für die das eine Verbesserung der Lebensqualität bedeutet, wenn sie eben eine flache Brust bekommen.
Genau, und das war eben auch bei dir der Fall, dass du das gewünscht hast, diese Mastektomie. Und das heißt, im Januar waren die Brüste, dann wurden sie aboperiert und dann im Juni, ein halbes Jahr später, das erste Mal im Freibad. Wie war es seitdem so im Freibad, ohne vielleicht auch diesen Sommer schon?
Ich war diesen Sommer tatsächlich leider erst einmal, genau vor einer Woche, aber es hat so von dieser von dieser Schönheit oder dieser Aufregung, dieser Euphorie hat es nichts genommen. Also es ist quasi immer noch für mich auch ein großes Privileg, dass das möglich ist für mich, dass ich so im Freibad sein darf. Und ich habe auch, als ich letzte Woche war, bin ich dann auch danach nochmal in den kleinen Kiosk gegangen und habe mir was geholt. Und dann einfach so die ganze Zeit in meiner Badehose rumlaufen zu können, ist für mich irgendwie etwas, was ich sehr genieße. Also was irgendwie sehr, sehr schön ist für mich und was, glaube ich, mich auch so ein bisschen an meine Kindheit erinnert, weil das damals eben zum letzten Mal für mich möglich gewesen ist.
Ja, da gibt es ein Foto von dir.
Genau.
Das beschreibst du auch in deinem Buch. Da sieht man dich als Kind in einer blauen Badehose.
Genau, und eben mit Oberkörper frei quasi, weil bei Kindern sehen ja zumindest ein paar Jahre lang Oberkörper noch relativ gleich aus. Und ich in meiner Kindheit durfte lange Zeit so, genauso wie mein älterer Bruder, eben oberkörperfrei so durch den Garten spielen und ins Schwimmbad gehen. Und irgendwann war das eben nicht mehr möglich, weil sich auch so dieser gesellschaftliche Blick irgendwann auf Körper verändert. Irgendwann ist es klar, Mädchen müssen einen Badeanzug tragen und Jungen dürfen weiter in Badehose rumlaufen. Und das war für mich damals ganz schlimm, weil es mich eben auch von etwas getrennt hat, wo ich eigentlich gerne zugehören würde. Und das Gefühl konnte ich mir jetzt so ein bisschen zurückholen und genieße das immer noch sehr, dass das möglich ist. Und ich hoffe, dass, also der Sommer hat jetzt ja so ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich hoffe, dass ich jetzt noch einige Freibadbesuche haben werde.
Ja, drücken wir den Daumen, ja. Dass es jetzt endlich mal warm bleibt.
Ja.
Wer dich noch nicht kennt, also du bist Transmann und du sprichst und schreibst eben öffentlich über dein Leben als Transmann und eben auch über deine Transition. Mhm. Auf Instagram, da folgen dir über 27.000 Menschen, ne?
Das ist manchmal krass.
Ja, ist krasse Vorstellung, oder?
Schon. Also wenn ich mir irgendwie vorstelle, dass das quasi irgendwie so ein kleines Fußballstadion ist, so ungefähr. Ja. Das versuche ich aber auch immer so ein bisschen auszublenden. Ich glaube, sonst wäre ich irgendwie mega gehemmt bei allem, was ich teile. Das habe ich auch, als ich bin Linus geschrieben habe, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das jemand lesen wird danach. Oder es war nicht so präsent in meinem Kopf, dieser Gedanke, weil ich glaube, sonst hätte ich mich beim Schreiben noch viel stärker hinterfragt. Was teile ich? Wie intim möchte ich über Dinge sprechen, wenn ich jetzt die ganze Zeit mir vorgestellt hätte? Das werden aber ganz, ganz viele Leute lesen.
Ja, aber als du das Buch geschrieben hast, da warst du ja schon auf Instagram lange aktiv und hattest viele Follower. War das dann ein Unterschied, welche Dinge man auf Instagram mit den anderen teilt und welche Sachen man, über was man in seinem Buch schreibt?
Ich glaube schon, so ein bisschen war es für mich ein Unterschied, weil Instagram kannst du ja einfach so ansteuern. Also das steht ja allen Menschen kostenfrei zur Verfügung, wenn man sich anmeldet. Und so ein Buch Buch muss man ja auch erstmal quasi kaufen. Also man muss so ein Investment machen, um das Buch zu lesen. Und deshalb war meine Hoffnung so, auf Instagram und damals noch Twitter gab es auch nicht immer nur positives Feedback. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen meine Hoffnung, dass das beim Buch vielleicht anders wird. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen jetzt Social Media und diesem Buch war für mich auch, dass die Reaktionen bei Social Media ja viel schneller sind. Weil du postest etwas und sofort kann jemand reagieren und beim Buch ist das ja nicht so.
Mhm, ja.
Also klar können Menschen Leserbriefe schreiben oder eben eine Amazon-Rezension, aber es ist, glaube ich, dadurch noch etwas weniger oder etwas getrennter von mir, weil es eben keine unmittelbare Reaktion darauf geben kann. Ich darf auch einfach mal Dinge sagen, ohne dass jemand sagt, halt, stopp, das sehe ich aber anders.
Das Buch war auch total wichtig und auch für mich auch wichtig, um Dinge zu lernen und zu erfahren. So. Und du machst eben wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, also eben auch auf Instagram oder in Gesprächen mit diesen oder eben auch deinem Buch. Was mir nochmal klar geworden ist oder quasi was ich nochmal schwarz auf weiß gelesen habe, ist, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch falsch über Transmenschen zu sprechen. So, also zum Beispiel, du schreibst auch solche Sätze wie im falschen Körper geboren oder was für eine mutige Entscheidung, dass es problematisch sei. Was ist daran problematisch? Und wie oft musst du sowas auch noch korrigieren im Alter? Oder hast du überhaupt noch Bock darauf, es zu korrigieren?
Ja, also ich glaube, was ich auf jeden Fall vielleicht so als Disclaimer vorweg einmal kurz sagen kann, ist, dass das natürlich auch Transmenschen immer ganz unterschiedlich sehen können. Ich glaube, Sprache ist für mich so ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe Germanistik studiert. Ich komme so aus dieser Literaturwelt, deshalb habe ich da so einen sehr starken Fokus drauf, wie wird über etwas gesprochen. Und ich glaube, da kann eben auch, oder die Art und Weise, wie über etwas gesprochen wird, schafft dann auch so ein Bild, was es von Transmenschen gibt. Es wurde ja zum Beispiel lange Zeit das Wort Geschlechtsumwandlung immer noch gesagt. Das wird heutzutage nicht mehr so oft gesagt, zum Glück, weil es eben so ein Narrativ schafft, was darauf hindeuten könnte, dass Transmenschen irgendwie in so einen Kleiderschrank steigen und dann als neues Geschlecht da rauskommen und sich quasi umwandeln.
Was wäre das, so eine Laune vielleicht
genau,
auch?
Genau, ja. Und als würde das auch alles so quasi, als würde man so schnippen und es passiert. Und das entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Und deshalb ist es gut, glaube ich, darauf zu achten. Und auch so etwas wie im falschen Körper deutet ja irgendwie darauf hin, dass irgendwas an meinem Körper falsch ist. Und das ist es, glaube ich, gar nicht. Ich habe bestimmte Dinge verändert, mit denen ich mich jetzt wohler fühle. Aber ich glaube, was eher falsch ist, ist ja der Blick der Gesellschaft auf die Körper und nicht die Körper an sich. Und deshalb würde ich jetzt von mir selbst nie sagen, ich bin im falschen Körper geboren. Sondern ich würde vielleicht eher sagen, so, ich mache meinen Körper jetzt zu einem Zuhause, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich vielleicht dann auch von außen so gesehen werde, wie ich gesehen werden möchte. Aber das hat jetzt nichts mit falsch und richtig zu tun. Mein Körper ist an sich ja total richtig.
Das heißt sozusagen, die Ansprache, die du dir wünschen würdest, wäre zu sagen, bei der Geburt wurde dir das weibliche Geschlecht zugewiesen.
Genau.
Aber du warst schon immer Linus oder Linus war schon immer in dir.
Ja, ich glaube, genau, ich finde diese Formulierung, bei der Geburt wurde mir das falsche Geschlecht oder das weibliche Geschlecht, könnte man beides sagen, finde ich viel besser als zum Beispiel irgendwie Linus wurde als Frau geboren. Weil was soll das heißen? Wir werden ja alle als Babys geboren und nicht als Frauen und Männer. Und am Ende bedeutet als Frau geboren in Anführungsstrichen ja auch nur, dass ich quasi mit einer Vulva geboren wurde. Und das finde ich schön irgendwie, wenn wir da so ein bisschen an unserer Sprache arbeiten, weil ich glaube, Sprache kann eben auch die Perspektive auf etwas verändern und es dann Menschen leichter machen.
Ist es aber so, oder meine Beobachtung ist so, dass in der deutschen Sprache sehr viele Begriffe fehlen, also im Vergleich zum Englischen. Weil ein Wort, was ich zum Beispiel bei dir in deinem Buch gelernt habe, ist ECMOD.
Ja.
Und das fand ich total toll.
Ja, das finde ich auch einen total tollen Begriff. Ich habe hier auch auf dem Arm habe ich den
Ein Küken.
Ein Küken, was aus einem Ei emporspringt quasi.
Genau, ECMOD ist ja noch der Zustand, oder wie würdest du das erklären?
Ja, also ECMOD ist quasi so dieser Zustand, in dem Transmenschen vor ihrem Coming Out sind oder vielleicht bevor sie erkennen, dass sie trans sind oder bevor sie sich trauen,
zu schlüpfen.
Das bezeichnen manche Menschen als ECMOD. Und ich fand dieses Bild sehr passend, weil ich so das Gefühl habe, dass ich die Jahre oder auch die Jahrzehnte vor meinem Coming Out eben in so einem ECMOD verbracht habe. Also ich habe so ein Leben, so ein ganz angepasstes Leben geführt, was eigentlich gar nichts mit dem Menschen zu tun hat, der ich heute bin. Und ich musste wirklich wie, als würde ich so eine Schale durchbrechen und schlüpfen, musste ich mich so ein bisschen von diesem alten Leben befreien.
Und du warst 31.
Ich war 31. Ich sag manchmal so, ich war schon 31, obwohl ich da eigentlich gar nicht so eine Wertung reinbringen will, weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ganz wichtig. Es gibt kein zu spät für so ein Coming-out. Ich glaube, viele denken so, oder irgendwie es gibt so ein gesellschaftliches Bild, dass Transmenschen sowas schon immer als Kinder wissen müssen oder dass es irgendwann zu spät ist, ein Coming-out zu haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es nie zu spät ist. Also diesen Schritt kannst du immer gehen und mit 16, mit 26 oder eben mit 31. Und ich bin froh, dass ich ihn überhaupt gegangen bin.
Genau, weil das war, das beschreibst du auch, und ich habe das damals auch mitbekommen auf Social Media. Du hast nämlich einen Kaffeebecher, ein Foto von einem Kaffee von einer großen Coffeeshop-Kette gepostet, wo man, wenn man einen Kaffee bestellt, gefragt wird, unter welchen Namen, also da wird dann der Name draufgeschrieben. Ja. Wenn der fertig ist, dann rufen sie aus, XY, dein Kaffee ist fertig.
Genau.
Und du hast eben da zum allerersten Mal den Namen ausgesprochen, den du für dich haben möchtest, nämlich Linus.
Ja, genau. Und als ich diesen Moment erlebt habe, habe ich gar nicht so darüber nachgedacht, dass das vielleicht so ein, wie sagt man, ikonischer Moment werden könnte. Aber das war für mich irgendwie eine total schöne Möglichkeit, zum allerersten Mal diesen Namen zu sagen, Linus. Weil so ein Barista in einem Café das ja auch nicht hinterfragt. Die hören ja irgendwie, keine Ahnung, 500 Namen am Tag und wahrscheinlich irgendwie auch ganz absurde Namen teilweise. Und das war, glaube ich, so bei mir der Grund dafür, dass ich das dort zum ersten Mal gesagt habe. Und dann bin ich mit diesem Becher, ich hab den auch immer noch, der steht bei mir zu Hause im Regal, bin ich dann rausgegangen und habe ein Foto gemacht davon und habe das dann auf Facebook gepostet. Und habe dann gesagt, ich wünsche mir, dass mich alle ab jetzt Linus nennen. Und das war für mich, ja, es hat diesen Moment oder dieser Becher und den in der Hand zu haben und dieses Foto zu haben, hat es dann wirklich so real gemacht.
Und dann gab es für dich auch kein Zurück mehr oder hattest du noch, also ein Zurück mehr im Sinne von quasi, dass so die Angst da war, was jetzt auf dich zukommt. Also was war das für ein Gefühl? Quasi war es mehr eine Vorfreude auf das, was du dir jetzt, was hinter der Tür ist, die du dir aufgemacht hast? Oder war das eher eine Angst, weil du nicht weißt, was dich jetzt erwartet und was du tun möchtest?
Ja, es war ganz viel Angst. Mhm. Also da war wenig Vorfreude und ich glaube, dass ich das mit dem Becher und diesem Foto auch gemacht habe, eben weil es dann, wie du gesagt hast, wirklich kein also es, natürlich hätte es einen Weg zurückgegeben, aber ich glaube, es hätte für mich keine andere Möglichkeit gegeben, das zu machen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, so ich habe damals einem Freund geschrieben und habe gefragt, so soll ich das machen? Er hat geschrieben, es hilft manchmal einfach, das Pflaster sofort abzureißen und nicht irgendwie so ganz langsam dran zu ziehen. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dieses Bild. Und ich habe irgendwo letztens auch wieder so über dieses Coming Out und diesen Schritt gesprochen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Mhm. Also ich gucke manchmal zurück und denke, es ist so krass, dass ich das gemacht habe und dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, weil das eigentlich so konträr zu dem gewesen ist, wie ich damals gewesen bin. Ich war einfach sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, habe mich sehr wenig getraut und meine allerschlimmste Vorstellung war, von der Norm irgendwie abzuweichen, irgendwie aufzufallen, aus der Rolle zu fallen, aus der Reihe zu tanzen und dann diesen Schritt zu gehen, war, glaube ich, das war so die schlimmstmöglichste Angst, die ich hatte.
Aber darin zu bleiben, war ja auch der schlimmstmögliche Zustand, oder? Also quasi, es gibt kein Zurück. Was heißt denn dieses Zurück? Dieses Zurück hätte geheißen, so zu leben, wie du vorher gelebt hast, nämlich nicht so, also einfach, du hast gesagt, dir hat die Luft zum Atmen gefehlt.
Ja, also zurück, das Zurück hätte eben bedeutet, wieder in dieses Leben zurückzukehren, was sich ja viel zu eng und viel zu schlimm auch angefühlt hat und viel zu wenig wie ich selbst. Und von daher gab es vielleicht wirklich einfach nur noch diesen Schritt nach vorne, weil ich auch nicht gewusst hätte, ob irgendwie wie ich länger dieses Leben hätte leben können. Und ich finde es aber, also ich tue mir manchmal ein bisschen selber leid, so dass ich denke, so es ist so krass, so wie viel Angst und Scham ich hatte, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig gewesen ist. Also ich hatte wirklich so krass das Gefühl, so eine richtige Mauer aus Angst und Scham durchbrechen zu müssen, um diesen Schritt gehen zu können.
Und was hat dir dabei geholfen? War das dann ein Umfeld, wo du Glück hattest, dass du einfach Menschen hattest? Oder war das, hast du es einfach gemacht und...
Ich glaube, was mir auf jeden Fall geholfen hat, dass ich das damals einem Freund erzählt habe und das so zum allerersten Mal ausgesprochen habe und der positiv reagiert hat. Ich glaube, davon hängt einfach ganz viel ab, so wie reagiert der erste Mensch, dem man das erzählt, darauf, dass du sagst, ich glaube, ich bin ein Junge oder vielleicht bin ich trans oder ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich denke darüber nach. Und der hat eben total zugewandt und offen reagiert und hat es gar nicht so, oh, was machen wir denn jetzt oder das ist ja ganz schlimm oder wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall ganz viel Mut und Kraft gegeben und ganz viel Hoffnung darauf, dass vielleicht auch andere so reagieren können. Und es ist ja bald 7 Jahre her und es fing alles so im Sommer 2017 an, wo ich damals für den Tagesspiegel einen Text geschrieben habe, damals noch über mein Leben als Frau, als lesbische Frau oder als Butch, so wie ich mich damals noch empfunden habe. Und da gab es dann unter diesem Artikel Kommentare. Und an einen erinnere ich mich noch besonders gut, wo jemand geschrieben hat, bei all dem, was du beschreibst, hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, ob du ein Transmann sein könntest. Mhm. Und das hat so ganz viel in Gang gesetzt damals einfach. Und irgendwann war so dieser Prozess nicht mehr aufzuhalten.
Mhm. Interessant, dass es ein Kommentar war. Ja. Weil gerade hast du Kommentare gesagt, das habe ich gedacht, oh Gott, was kommt jetzt?
Ja.
Was kommen jetzt für Kommentare?
Ja.
Das Internet ist ja meistens kein besonders freundlicher Ort.
Das stimmt wirklich, aber das war ausnahmsweise mal ein Kommentar, wo ich gedacht habe, ja, den habe ich bis heute nicht vergessen. Und der hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass ich mich überhaupt getraut habe, darüber nachzudenken.
Du hast in deinem Buch auch mal gesagt, dass viele Transmenschen über das Gefühl der Dysphorie herausfinden, wie sie leben möchten, was sie verändern möchten. Und Dysphorie bedeutet, dass du quasi wie so ein unangenehmes Gefühl hast, also auf den Körper bezogen. Also man kann das auch in anderen Bereichen eben haben, dass man so ein Unwohlsein hat und dass das so ein Leitfaden tragischerweise sei für viele Transmenschen, zu sagen, damit fühle ich mich eben nicht gut und deswegen möchte ich das verändern. War das bei dir auch so?
Bei mir war das ein ganz bisschen anders, glaube ich. Also es gibt natürlich Sachen an meinem Körper, die mir Dysphorie bereitet haben. Das waren lange Zeit vor allen Dingen meine Brüste, was eben auch viel damit zu tun hat, wie guckt die Gesellschaft auf Brüste. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, als ich diese Brüste noch hatte, dass ich eben dann auch oft noch zum Beispiel als Frau gelesen wurde oder dass ich bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen konnte oder dass ich an bestimmte Orte wie ans Freibad nicht gehen konnte. Und für mich war aber ein besserer Leitfaden, was für mich quasi Euphorie ausgelöst hat, statt Dysphorie. Also ich habe, glaube ich, schneller gemerkt, so ich wünsche mir einen Bart oder ich wünsche mir eine tiefe Stimme, als dass ich jetzt unter meiner hohen Stimme gelitten habe oder darunter gelitten habe, dass ich keinen Bart habe. Ich habe eher versucht herauszufinden, was wünsche ich mir und was brauche ich. Und das war dann so ein bisschen so eine Richtschnur, an der ich mich orientiert habe und habe dann geguckt, was löst bei mir Euphorie aus. Das ist dann irgendwie, war dann zum Beispiel der erste Besuch beim Friseur, wo ich mir dann zum ersten Mal die Haare kürzer geschnitten habe. Das war dann irgendwie der erste Besuch in der Herrenabteilung. Das war dann das erste Barthaar. Das hat alles bei mir Euphorie ausgelöst.
Du hast gerade beschrieben, dass diese Mastektomie, die Abnahme der Brüste, auch dir neue Kleidung ermöglicht hat oder es einfacher gemacht hat, Kleidung zu finden. Und das dokumentierst auch auf Instagram.
Ja.
Also du machst viele Selfies. Du hast einmal gesagt, Selfies sind für dich sowas wie Selfcare.
Voll. Also daran erinnere ich mich gar nicht, aber es stimmt wirklich. Vor allen Dingen, was ich interessant finde, ist, dass ich vor meinem Coming Out habe ich eigentlich gar keine Selfies gemacht. Also ich fand diese Vorstellung, mich selbst zu fotografieren. Also ich habe weder Selfies gemacht noch so, ich fotografiere mich ja gern im Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob das dann technisch gesehen noch ein Selfie ist oder ein Spiegel-Selfie. Genau, aber diese Leidenschaft ist wirklich seit meinem Coming-out erst entbrannt bei mir. Und ich glaube, das hat natürlich auch ganz viel so mit Bestätigung zu tun. Also ich habe das vor allen Dingen am Anfang sehr genutzt. Ich meine, klar, Kommentare sind nicht immer positiv, aber mir hat das irgendwie total viel gegeben, etwas Neues auszuprobieren, etwas Neues anzuziehen und das dann festzuhalten für Twitter oder für Instagram und dann zu gucken, wo geht die Like-Zahl hin, was schreiben die Leute. Und ich glaube, dass ich davon heutzutage nicht mehr so doll abhängig bin, weil diese Bestätigung auch mehr aus mir selbst kommt. Also ich glaube, dass ich am Anfang noch ganz doll darauf angewiesen bin, wie werde ich von außen gesehen und werde ich quasi in dem bestätigt, was ich bin. Und heutzutage bin ich, glaube ich, so sicher mit mir selbst, dass ich da auch einfach irgendwas anziehe, wo ich dann denke, ach, das finden die Leute jetzt vielleicht nicht so pralle, aber ich macht ganz viel mit mir, so Mode, aber Selfies und mich auch zu zeigen.
Und ist es auch zu gucken, wenn du so ein Selfie oder ein Foto von dir postest, wie reagieren andere darauf, wie viele Kommentare, wie viele Likes gibt es? Ist es aber auch so ein sich selbst angucken?
Ich glaube, es ist auch so ein sich selbst angucken. Ich finde es auch manchmal spannend. Also ich scrolle auch manchmal weit zurück auf Instagram und sehe mich dann selbst irgendwie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren und finde auch diesen Blick zurück. Es ist ein bisschen wie so ein Fotoarchiv. Finde ich total spannend. Und es gab letztens so eine Challenge auf Instagram, irgendwie Fotos von einem mit 27 und mit 37. Und es gibt gar kein Foto von mir mit 27. Mhm. Weil ich mich weder selbst fotografiert habe, noch fotografiert werden wollte. Und das finde ich zum Beispiel krass, dass es so eine Zeitspanne in meinem Leben gibt, wo es kaum Aufnahmen von mir gibt, weil ich mich auch selber gar nicht sehen wollte.
Ja.
Und das, ich glaube, so dieses sich selbst fotografieren ist auch so ein bisschen so ein Lernen und Üben von Selbstannahme. Also ich glaube, ich kann mich, finde mich einfach viel besser jetzt als früher.
Ist es, Gott sei Dank, zum Glück, aber ist es auch so ein Ausprobieren, weil du ja auch herausfindest, was für ein Mann du bist? Mhm. Ist es dann auch so ein Gucken irgendwie, wie wirke ich als Mann auf den Fotos? Also sowas wie im Sinne von, wie posiere ich? Oder wie lässig gucke ich? Oder ich weiß nicht, dass man dann auch vielleicht so, das sind jetzt ja totale Klischees und ja. Vorurteile über männlich sein. Und wie tarierst du das aus? Zwischen irgendwie, ich möchte was davon ausprobieren, aber ich möchte auch vielleicht selber herausfinden, was für ein Mann ich bin, ohne quasi diese gesellschaftlichen Bilder von Männern ja. da reinzutapsen.
Das ist echt eine schwierige Frage. Und ich glaube, am Anfang war das noch wichtiger für mich, wie ich posiere und was ich trage und wie männlich mich das auch macht. Und ich habe zum Beispiel so eine Phase gehabt, auch da bin ich jetzt ein bisschen rausgewachsen, wo ich sehr viele so Blumenjacken, Blumenhemden, alles möglichst bunt getragen habe und dann auch auf Social Media gezeigt habe und dann auch oft Reaktionen bekommen habe von wegen so, du möchtest ein Mann sein und kaufst dir eine Blumenjacke. Und das ist auf jeden Fall immer ja so eine Gratwanderung, weil ich ja auf gar keinen Fall irgendwie in diese Klischees tappen möchte, dass ich mir irgendwas verbiete, weil es vielleicht nicht männlich ist. Und gleichzeitig war es mir, glaube ich, lange Zeit sehr, sehr wichtig, eben auch als männlich wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, dass sich das ein bisschen verändert hat bei mir. Und das hat eben sehr viel mit der Mastektomie zu tun, weil ich mich seitdem einfach viel selbstsicherer in meinem Körper fühle und weniger davon abhänge, eben ob andere mich als Mann wahrnehmen oder nicht. Und das war davor auf jeden Fall noch anders. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, habe ich auch so einen Mut, noch mehr zu experimentieren oder noch unproblematischer mir irgendwie Kleidungsstücke aus der sogenannten Frauenabteilung zu kaufen, wenn sie mir gefallen oder auch damit offen umzugehen. Also ich habe so eine Kette mit so Kirschen dran und wenn jemand irgendwie sagt, ach schöne Kette, dann sage ich immer, ja, habe ich in der Frauenabteilung gekauft, weil es in der Männerabteilung einfach solche Ketten nicht gibt. Weil ja. die irgendwie denken, Männer tragen sowas nicht.
Ja, ja.
Und das finde ich spannend, dass das, also dass ich nicht das Gefühl habe, dass das etwas ist, was ich verheimlichen oder verstecken muss, sondern dass ich da ganz offen mit umgehe. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was mich zuletzt immer wieder beschäftigt hat, dieses Thema Männlichkeit und die Frage, was macht einen eigentlich zu einem Mann? Also ist dieser Mann quasi in mir drin, kommt das aus mir selber oder sind es auch die Blicke von anderen? Also machen die Blicke anderer mich quasi erst männlich? Und warum machen mich die Blicke mancher Menschen männlich und manche Menschen sehen mich nicht als Mann. Also quasi entsteht dieses Mannsein erst im Auge des Betrachters. Oder ist das etwas, was in mir angelegt ist? Und das sind einfach Themen, die mich beschäftigen und die ich spannend finde. Und ich hatte jetzt vor 2 Wochen eine Lesung in der Apostelkirche in Hamburg. Und da hat eine Zuschauerin gefragt, ob dieses Wort Trans für mich jetzt irgendwie unwichtiger geworden ist und ob ich jetzt nur noch ein Mann bin. Und da habe ich gesagt, dass ich gar nicht so oft über mein Geschlecht, also das klingt jetzt komisch, aber ich denke gar nicht so oft über mein Geschlecht oder über mein Mannsein nach. Und ich glaube, für mich, was eher so auf mich zutrifft, ist, es gibt so eine Abkürzung, die im englischen Sprachraum verwendet wird, F2M, also Female to Male. Und das habe ich so ein bisschen umgewandelt für mich in Female to Me. Also es ist gar nicht so wichtig für mich, irgendwann quasi jetzt für alle erkennbar so der Mann zu sein, der irgendwie auch die gesellschaftliche Rolle eines Mannes erfüllt, sondern es ist, glaube ich, für mich ist die Hauptpriorität, bei mir selbst anzukommen. Und ich zu sein und mich darin wohlzufühlen.
Wir haben gerade über Mode gesprochen und über Körperlichkeit. Und was mir auffällt oder was auch nicht zu übersehen ist, ist, dass du Tattoos hast.
Ja.
Und ich glaube, die sind nicht nur dekorativ, sondern das sind auch Aussagen oder auch politische Statements. Also zum Beispiel auf dem einen Arm, das sehe ich jetzt auch gerade, steht Boys do cry, also Jungs weinen. Und auf dem anderen Arm steht Protect Trans Kids mit auch einem Herz und der Flagge der Trans-Community.
Und hier ist noch quasi der Becher, meinen Becher-Moment habe ich auch als Tattoo festgehalten.
Ach cool, das habe ich gar noch nie gesehen.
Ja.
Also das ist quasi das, damit die Leute sich das vorstellen können, quasi das ist das Instagram-Bild von dem Becher.
Genau, das ist das Foto, was ich von dem Becher gemacht habe, habe ich quasi mir auf den Unterarm tätowieren lassen.
Das heißt, diese Tattoos, also sind das dann auch sowas wie persönliche oder auch ja politisch konnotierte Botschaften oder geht es gar nicht anders, dass Transsein auch immer auch gleichzeitig eine politische Angelegenheit ist?
Ich glaube, Transsein ist immer auch eine politische Angelegenheit, eben auch aufgrund der Tatsache, wie sich der gesellschaftliche Diskurs auch gerade entwickelt. Das ist ja irgendwie ein sehr aufgeheiztes Thema und deshalb sind meine Tattoos, glaube ich, auch auf jeden Fall Statements, auch wenn ich manchmal es gibt auch Tage, wo ich mir wünsche, ich hätte diese Tattoos nicht, weil ich nicht quasi, ich habe nicht das Gefühl, jeden Tag in dieser Stimmung zu sein, mit so Statements rumzulaufen. Und ich merke schon so, dass ich das an manchen Tagen besser ertrage als an anderen, wenn ich jetzt so ärmellos rumlaufe, wie Leute auf diese Tattoos gucken.
Und gerade Leute, also auch einfach, wenn du in der U-Bahn sitzt?
Ja, genau. Oder? Also zum Beispiel in der U-Bahn, in der S-Bahn, Menschen, denen ich begegne, ich merke einfach so diesen Blick, der darauf geht. Und das fühlt sich manchmal besser und manchmal schlechter an, weil ich so das Gefühl habe, ich möchte nicht so an jedem Tag, dass Menschen irgendwie dieses Protect Trans Kids lesen, weil das auch manchmal Angst macht, wie Leute einen angucken in der U-Bahn oder in der S-Bahn, wenn sie die Tattoos sehen. Und das habe ich mir, glaube ich, als ich mich dafür entschieden habe, nicht so überlegt, dass es auch irgendwie Phasen in meinem Leben geben könnte, wo mir so diese Aufmerksamkeit dann auf diesen Körper auch zu viel sein könnte. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Ich arbeite in einem Buchladen in Charlottenburg, wo das Publikum 65 plus ist. Und auch die sehen dann manchmal die Tätowierung und sagen dann so, oh, Protect Trans Kids, was heißt das denn? Und ja, das ist wirklich, also ich fühle mich da manchmal wie so eine Litfaßsäule. Mhm. Und es gibt auch Orte, wo ich dann hinfahre und wo ich dann bewusst ein T-Shirt mit langen Ärmeln anziehe.
Ah ja, okay.
Weil ich denke, da möchte ich gar kein Gespräch aufkommen lassen.
Mhm. Und geht es quasi in Anführungsstrichen nur um Gespräche oder geht es auch um Angst vor Bedrohung?
Ich glaube, beides teilweise. Also mir ist jetzt im öffentlichen Nahverkehr oder so noch nie etwas passiert. Aber ich weiß zum Beispiel irgendwie, wenn ich mit meiner Wandergruppe irgendwie so ins tiefste Brandenburg rausfahre oder ich war jetzt kürzlich in Mecklenburg-Vorpommern für eine Lesung, dass ich da dann eher mich entscheide, was Langärmliches zu tragen, eben auch aus Angst, dass es vielleicht zu Bedrohungen kommen könnte. Das ist, glaube ich, einfach, ich kenne viele Freundinnen, die schon Bedrohungen erfahren, weil sie irgendwie einen Regenbogenpin irgendwo angepinnt haben, am Rucksack oder an der Jacke. Und ich glaube, die Regenbogenflagge ist ein bisschen bekannter als die Transflagge. Genau, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht so davon freisprechen, dass ich nicht auch einfach manchmal Angst habe, wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin. Und ich glaube, ich habe ja noch viele Privilegien als weißer Mann, Transmann im Vergleich zu anderen Menschen und trotzdem merke ich schon so, wie sich einfach etwas verändert in der Stimmung im öffentlichen Raum.
Und hat sich das in den letzten Jahren seit deiner Transition, also in den letzten 7 Jahren, seit deinem Coming Out, im Laufe deiner Transition in den letzten 7 Jahren, hat sich das also stark verändert ins Negative? Weil ich glaube, du erzählst auch in deinem Buch, dass du durchaus auch Bedrohungen erfahren hast, in anderen, also in früheren Buchhandlungen, wo du gearbeitet hast, wo auch Gewalt auf Twitter, also gewaltvolle Dinge ausgesprochen worden sind und du auch Stalker hattest, wenn ich das richtig...
Ja, genau, so könnte man es zusammenfassen. Also ich habe, glaube ich, letzten Endes so sehr viel so sogenannten Hass im Netz erlebt. Das ist aber mittlerweile eigentlich vorbei. Also natürlich bekomme ich immer noch ab und an irgendwie Kommentare auf Instagram, die ich dann löschen muss. Aber es hat nicht mehr die Dimension, die es lange Zeit hatte. Darüber habe ich in Ich bin Ninus noch sehr viel geschrieben über so diesen Hass, den ich erlebt habe. Und ich glaube, was mir heutzutage mehr Sorgen macht, ist nicht das, was ich selbst erlebe, sondern das, was quasi gesamtgesellschaftlich passiert. Also zum Beispiel die Frage, was würde sich für Transmenschen ändern, wenn sich politisch weiter etwas verändert, wenn zum Beispiel eben nicht mehr die Grünen in der Regierung sind, sondern eine andere Partei? Würde es das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt beschlossen wurde und was es seit November geben wird und was es Transmenschen erleichtern wird, ihren Namen und ihren Personenstand zu ändern, würde es dieses Gesetz geben, wenn eine andere Partei an der Macht wäre? Und das sind, glaube ich, so Fragen, die mich heute eher beschäftigen als jetzt mein persönliches Erleben, beschäftigt mich eher, glaube ich, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Und da sind wir ja in Deutschland noch etwas besser dran als in anderen Ländern, wenn man zum Beispiel nach Amerika guckt und was dort passiert mit Transmenschen und dem Zugang zu Operationen und Hormonen oder eben auch, was dort passiert zum Beispiel an Bibliotheken mit Bücherverboten, welche Bücher dort verboten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Buch dort eben nicht in Schulbibliotheken stehen könnte. Hier kann es das noch, was, glaube ich, total toll ist, aber was sich auch gerade so sehr fragil anfühlt. Also da schwingt schon die Sorge mit, dass es das vielleicht irgendwann nicht mehr in Schulbibliotheken stehen würde. Und ich glaube, diese Sorge hatte ich vor 2 oder 3 oder 4 Jahren noch nicht so stark.
Also ich glaube, mit der oder den Parteien, wir haben es ja gesehen nach der Europawahl, also die Deutschlandkarte, die Ostseite war sehr blau geprägt, viele Menschen haben AfD gewählt, die westliche Seite war sehr schwarz geprägt, viele Menschen haben CDU, CSU gewählt. Also ich glaube, das sind so wahrscheinlich die Parteien, die dir Sorgen machen.
Total.
Ja. Und hast du das Gefühl, oder wie ist da so dein Eindruck, wie ist da so auch der gesellschaftliche Zusammenhalt?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, ich würde mir, glaube ich, noch mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt so im Kleinen wünschen. Also ich habe jetzt ja nur so kleine Begebenheiten, die ich erlebe. Aber ich hatte zum Beispiel kürzlich im Buchladen eine Lehrerin, die 3 Bücher für einen Lesewettbewerb als Preise gesucht hat. Und dann habe ich ihr das Buch, ein Buch von Lena Hach vorgeschlagen, Fred und ich. Das ist eine Freundschaftsgeschichte mit einem Transjungen. Und dann hat sie gesagt, wenn sie das Buch kauft, dann müsste sie das vorher mit den Eltern absprechen. Wegen dieser Trans-Thematik. Mhm. Und das sind für mich so kleine Begebenheiten, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, weil in einer Geschichte ein Transjunge vorkommt, das irgendwie vorher mit Eltern abgesprochen werden muss, ob das irgendwie als Preis in einem Lesewettbewerb gestiftet werden kann. Und da würde ich mir wünschen, dass eben nicht nur Transmenschen irgendwie ja jetzt quasi aufklären oder sich dafür einsetzen, sondern dass eben alle gesamtgesellschaftlich sich dafür einsetzen, dass es solche Bücher geben darf, dass solche Bücher gelesen werden, dass solche Bücher auch in Schulen gelesen werden. Und da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen irgendwie Zusammenhalt oder auch so eine Perspektive dafür, dass das wichtig ist.
Ja, ich habe, wenn du das gerade so erzählst, im Hinterkopf so einen Gedanken, dass da irgendwie schon rechte Narrative auf fruchtbaren Boden gefallen sind oder sich so festgesetzt haben. Also Narrative wie, wenn, keine Ahnung, in Filmen Homosexualität also zu sehen ist oder auch homosexuelle Paare zu sehen sind oder irgendwie Transmenschen eine wichtige Rolle, ich sage jetzt mal Medien spielen, ne? Quasi Sichtbarkeit. Und die Kinder gucken sich diese Filme an oder sie lesen diese Bücher, dann werden sie, jetzt kommen eben diese rechten Narrative früh sexualisiert.
Genau.
Oder sie werden quasi verführt dazu, jetzt auch plötzlich, ich zitiere, ihr Geschlecht wechseln zu wollen oder irgendwie
alle
so.
Alle wären trans. Genau. Das, da gab es jetzt ja auch vor einiger Zeit, oder es ist schon, glaube ich, eine Weile her, diese Sendung mit der Maus, wo eine Transfrau vorgestellt wurde oder ihre Geschichte erzählt wurde. Und dann da war dann ja auch quasi vor allen Dingen in rechten Medien eben die Empörung groß, dass jetzt quasi alle Kinder trans gemacht wären. Und da hat, glaube ich, der WDR-Chef irgendwas, glaube ich, Interessantes gesagt, so dass wenn in der Sendung mit der Maus irgendwie Bleistifte gezeigt werden, auch nicht alle Kinder Bleistifte werden wollen. Also ich finde, die Vielfalt der Gesellschaft muss ja gezeigt werden, weil es gibt sie ja. Und Kinder müssen
sich...
Es gab sie schon immer. Es ist nichts Neues. Und Kinder müssen sich selber sehen dürfen. Und da habe ich so das Gefühl, ich folge einem queeren Blogger auf Instagram, der letztens eine Podcast-Folge über queere Bücher an Schulen gemacht hat. Und dann hat dort eine Frau drunter kommentiert, die eben nicht rechts ist oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, aber die dann geschrieben hat, also sie findet, so eine Ideologie hat an Schulen nicht zu suchen. Und ich glaube, das ist eben das, was mir Sorgen macht, dass Menschen auch aus so der sogenannten bürgerlichen Mitte finden, dass das Aufklären über queere Lebensrealitäten eine Ideologie ist. Aber irgendwie darüber zu sprechen, dass ein Mädchen und ein Junge irgendwie später heiraten werden, ist keine Ideologie, weil das ist normal. Oder das ist die gesellschaftliche Norm. Und ich glaube, das sind einfach schon so kleine Indikatoren dafür, dass sich gesellschaftlich etwas verändert und dass ich das eher so mit Sorge betrachte. Mhm. Ja.
Aber dein Buch, was eine schöne Nachricht ist, ja, ist jetzt auch Lehrmaterial an Schulen.
Genau, also es ist letztes Jahr als Schulbuchausgabe erschienen und jetzt gibt es auch die Lehrmaterialien dazu, die ein Transmann auch erstellt hat. Das war mir auch ganz wichtig, dass das irgendwie in gute Hände kommt bei der Erstellung. Und ich war jetzt auch vor 2 Monaten in Wismar an einer Schule und hatte dort mit 70 SchülerInnen von der 7. bis zur 11. Klasse hatte ich eine Schullesung. Und ich bin jetzt auch im September, fahre ich nach Köln an eine Schule und dort wird dann Ich bin Ninus auch nochmal quasi Schullektüre für das ganze Jahr und es gibt dann Projekte und Diskussionen rund um das Buch und das finde ich total schön. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit einer Vorstellung davon aufwachsen, dass es eben andere Lebensrealitäten geben kann und dass das eben eine Option für sie sein kann, weil ich glaube, das ist das, ich bin in den 90ern aufgewachsen, das ist das, was mir gefehlt hat. Hm. Also ich wusste ganz lange nicht, dass es das Wort Trans gibt oder nicht binär oder dass das Optionen sind, die mir überhaupt zustehen. Und ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, weil es diese Bücher einfach nicht gab in der Menge oder auch, weil du den Zugang nicht hattest? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
Ich glaube, es gab sie nicht in der Menge. Ich glaube, da hat sich total viel verändert in den letzten Jahren, gerade so im Kinderbuchbereich. Und ich glaube, die erste Transperson, die ich im Fernsehen gesehen habe, war Kim Petras, die ja heutzutage eine relativ bekannte Sängerin in Amerika ist und damals bei Stern TV mit ihren Eltern gewesen ist. Und das erste Buch über einen Transmann, das ich damals gelesen habe, war Boys Don't Cry. Das kennen vielleicht einige als Film. Und da stirbt der Transmann am Ende. Und das ist natürlich auch, also ich glaube, das, was wir heutzutage haben, ist eben auch ein bisschen befreit von diesem Narrativ, irgendwie, dass Transmenschen am Ende ermordet werden oder sterben, sondern dass Transmenschen auch einfach ein glückliches Leben führen können.
Und es ist ja auch so, also auch zum Beispiel bei der Darstellung von homosexuellem Leben in Filmen und Serien, dass homosexuelle Menschen oft dann eine quasi nicht ernstzunehmende Rolle gespielt haben, mhm, oder dass auch sie eben auch Opfer werden und so.
Das ja, ist es einfach gibt so eine tolle Netflix-Doku, Disclosure heißt die, die geht einmal so durch die Film- und Seriengeschichte und zeigt so ein bisschen, wie Transmenschen lange Zeit in Filmen und Serien dargestellt wurden, vor allen Dingen Transfrauen und dass die eben oft Leichen spielen oder Prostituierte. Ich gucke irgendwie seit Monaten, mache ich so ein Rewatch von Emergency Room und da gibt es auch Folgen, wo dann zum Beispiel eine Patientin eingeliefert wird und dann merken die irgendwann, oh, sie hat einen Penis. Und dann ist sie keine Patientin mehr, sondern ein Patient und dann will niemand mehr sie anfassen und so. Und so wird es quasi dargestellt. Und ich glaube, diese Darstellungen machen ja ganz viel mit uns, wenn wir das sehen.
Ja, aber das lagert sich ja irgendwo ab. Also man vergisst ja Bilder nicht. So, ja. Und vor allem bei Bewegtbildern, bei Filmen und so weiter. Ich glaube, das hinterlässt einfach auch Spuren. So.
Ja, das hinterlässt, glaube ich, Spuren, wie die Gesellschaft darauf blickt und wie dann Menschen vielleicht auch auf einen selber blicken könnten. Und deshalb ist es, glaube ich, so ganz wichtig, Gegennarrative zu schaffen. Und da musste ich jetzt gerade auch zum Beispiel an Ralf Schumacher denken, der gerade sein Coming-out hatte, was mich total überrascht hat und total gefreut hat, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass eben auch so bekannte Menschen sich trauen und zu sagen, ich habe übrigens einen Partner.
Gibt es denn im deutschsprachigen Raum queere Vorbilder, abgesehen von dir?
Ich finde das immer ganz komisch, wenn ich als Vorbild bezeichnet werde. Aber ich muss mich, glaube ich, daran gewöhnen. Ich glaube schon, dass es queere Vorbilder gibt. Also vielleicht nicht so viele, wie es sie geben müsste. Mich würde auch mal interessieren, was die queeren Vorbilder quasi von anderen Generationen sind, also von noch jüngeren Menschen als mir selbst. Also zum Beispiel, ich folge total gerne Riccardo Simonetti. Ich finde, der macht total wichtige und gute Arbeit und ist, glaube ich, ein großes Vorbild für viele. Für mich auf jeden Fall.
Warum für dich?
Ich glaube, sein Buch ist, glaube ich, relativ am Anfang meines Coming-outs erschienen und es hieß, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, mein Recht zu funkeln. Das habe ich mir so ein bisschen damals als Lebensmotto genommen, dass ich gedacht habe, ich habe auch das Recht zu funkeln und zu glitzern und zu strahlen und ich muss mich nicht verstecken. Und ich finde es total schön, irgendwie wie er seinen Weg findet und wie er sich einfach darstellt und wie er ist. Und das ist mir, glaube ich, auch ein Vorbild, weil er auch so ein bisschen auch ein Vorbild für eine andere Männlichkeit ist. Wir haben ja vorhin schon einmal über Männlichkeit gesprochen und es wird, glaube ich, sehr viel so über schlechte Männlichkeit und toxische Männlichkeit und kritische Männlichkeit
der
gesprochen.
Der alte weiße Mann,
alles falsch macht. Und es gibt ganz viele alte weiße Männer, die alles falsch machen. Aber ich glaube, ich fände es auch total wichtig, über gute Männlichkeit zu sprechen. Was sind eigentlich in Anführungsstrichen gute Männer? Was ist gute Männlichkeit? Wie kann man als Mann selber so eine männliche Rolle finden, die, mit der man sich gut identifizieren kann? Und ich glaube, auch dafür ist Riccardo Simonetti ein gutes Vorbild. Oder auch zum Beispiel Fabian Rehse, der Fußballer von Hertha BSC Berlin, der eben auch über seine Kleidung oder über den Nagellack eben sichtbar macht, dass er sich von anderen Männern unterscheidet, aber trotzdem auch ein Mann ist. Also, dass es quasi ganz vielfältige Darstellungen und männliche Rollen gibt. Und wenn ich daran zurückdenke, an die 90er, wurde David Beckham noch als metrosexuell bezeichnet. Also da wurde noch ein eigener Begriff dafür geschaffen, dass es einen Mann gibt, der sich pflegt und sich die Haare kämmt.
Ja.
Und heutzutage muss es das nicht mehr geben. Und das finde ich schön.
Und wo bist du da gerade so bei dieser Suche nach, was für einen Mann möchte ich sein? Oder welche Formen der Männlichkeit sind mir wichtig? Oder vielleicht gibt es ja auch Dinge, die dir wichtig sind, wo du sagen würdest, es ist jetzt gar nicht typisch männlich oder weiblich. Oder man muss es irgendwie auch quasi davon loslösen. Wie zum Beispiel zu weinen. So.
Ich weine total viel. Und ich weine.
Das ist auch gesund, glaube ich.
Das ist, glaube ich, sehr gesund. Ich weine auch so auf der Yogamatte, im Café, im Restaurant. Ich weine quasi in der U-Bahn. Ich weine quasi überall. Ich glaube, dass ich im Moment besonders viel nochmal so über mich als Mann nachdenke, weil ich ja seit einiger Zeit Sport treibe und seitdem auch verstärkt in der Männerumkleide bin. Und da beschäftigt es mich total, wie die anderen Männer sind, weil ich bin sonst an wenig Orten, wo ich auch viele Männer treffe. Und gleichzeitig ist das auch der Ort, wo ich am meisten Angst davor habe, nicht als Mann erkannt zu werden, weil ich mich unterscheide von den anderen Männern. Und das ist für mich nochmal so ganz spannend zu sehen, dass ich eigentlich sagen würde, meine Identität spielt gar keine große Rolle mehr für mich, weil ich so selbstsicher bin. Und dann komme ich an einen Ort, wo plötzlich alles ganz anders ist und wo es doch wieder eine ganz große Rolle spielt, ob ich dazugehöre als Mann, wie die anderen mich wahrnehmen, wie begrüßt man sich unter Männern, nickt man sich nur zu, sagt man sich Hallo, darf man fragen, ob die einem mit dem Schrank helfen, irgendwie finden die einen komisch, gucken die irgendwie auf einen und das beschäftigt mich, glaube ich, sehr und ich versuche einfach so meinen eigenen Weg zu finden. Also ich glaube, ich versuche mich wirklich so von diesen gesellschaftlichen Erwartungen an Männer zu befreien und meinen eigenen Weg zu finden, auch wenn ich dann vielleicht nicht so diesen typischen Vorstellungen als Mann entspreche, indem ich mir die Nägel lackiere, indem ich irgendwie gerne auch mal irgendwie einen Crop-Top trage.
Oder eine Kette mit einem Kirschanhänger.
Oder eine Kette mit einem Kirschanhänger. Also, dass ich einfach sage, so, ich bin halt ich und ich fühle mich wohl, ohne dass ich jetzt bestimmte Klischees erfüllen muss. Und ich interessiere mich zum Beispiel überhaupt nicht für Fußball und habe jetzt auch nicht während der EM angefangen, jetzt irgendwie mit Männern Fußball zu gucken oder keine Ahnung, so, ja.
Das heißt, du wünschst dir eigentlich, dass es mehr Selbstverständlichkeit gibt in Deutschland für eben Transmenschen, nicht-binäre Menschen, für queeres Leben insgesamt?
Ich glaube total. Ich wünsche mir so Selbstverständlichkeit, Normalität, Unaufgeregtheit. Natürlich braucht es irgendwie, also Transmenschen brauchen ein Selbstbestimmungsgesetz, wir brauchen Zugang zur Gesundheitsversorgung, es braucht noch mehr Therapieplätze und so weiter. Dafür muss so lautstark und politisch gekämpft werden. Aber abgesehen davon wünsche ich mir, glaube ich, einfach mehr Selbstverständlichkeit für unterschiedliche Lebensrealitäten und auch dafür, dass Menschen oder Geschlechter quasi ganz offen und unterschiedlich interpretiert werden können. Weil ich glaube, so das, was ich mir jetzt so erarbeitet habe in den letzten 7 Jahren, so einen Zugang zu meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und zu mir selbst, das ist ja ein universelles Thema, das ist ja für alle Menschen wichtig. Und ich glaube, es wäre für alle Menschen wichtig, dass sie verstehen, dass sie eben ihr Geschlecht nicht nur wie ein Klischee interpretieren müssen, sondern dass sie auch andere Wege gehen dürfen. Und das heißt, dass auch Cis-Männer sich die Nägel lackieren dürfen, dass auch Cis-Männer lange Haare haben dürfen, dass auch Cis-Männer einen Rock tragen dürfen. Genauso wie, dass auch Frauen ungeschminkt rausgehen dürfen. Also das sind auch alles Klischees, aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft noch sehr an diesen Klischees feststecken und wenig Mut und Neugier haben, neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, so diese Erfahrung, habe ich gemacht, dass das total schön sein kann und das würde ich auch allen anderen Menschen wünschen.
Der Autor, Buchblogger und Buchhändler Linus Giese, danke für das Gespräch, schön, dass du da warst.
Ja, sehr gerne, danke für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.